SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Mit Günter Husmann, willkommen. Kann Musik einem verraten, wo man den besten Ort für ein Auslandsstudium findet? Wir werden es erfahren. Bei uns heute zu Gast Jürgen Walter, Landtagsabgeordneter für die Grünen seit 1992. Von 2011 bis 2016 war er Staatssekretär für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Und er hat eine besondere Beziehung zur improvisierten Musik. Man kann fast sagen, dort, wo Jürgen Walter ist, da gibt's auch immer guten Jazz zu hören. Hallo.
Hallo.
Jürgen Walter, was reizt Sie am Jazz?
Zunächst mal ist es entstanden durch, wir waren alle Jimi Hendrix-Fans und dann haben wir einen neuen Goethe gebraucht. Und dann kam ich auf Einladung eines Freundes von Lothar Schmitz, ein regionaler Jazzgitarrist, kam ich zum Konzert von Wolfgang Dauner mit Larry Coryell und dann hat uns diese Musik so fasziniert, dass mir von der ersten Minute ab klar war, das ist was ganz Neues, das ist Musik, die irgendwie einen Aufbruch von neuen Ufern darstellt, die Freiheit darstellt, die bricht mit den Konventionen, die wir in unserer Gesellschaft haben, und das hat uns alle fasziniert. Und es war so eine Zeit, wir haben angefangen, Hermann Hesse zu lesen und dann haben wir gleichzeitig Jazz gehört und das hat uns total beflügelt.
Welche Zeit war das?
Das erste Konzert, das ich gehört habe, war in den Osterferien 1972. Es war ein Dreifachkonzert, wie gesagt, Wolfgang Dauner. Und dann war noch Albert Mangelsdorf mit seinem Quartett, sowas hatten wir noch gar nie gehört. Und noch die Klaus Weiß Big Band und das war Treffpunkt Jazz, das SDR.
Und was macht so eine Musik dann mit einem Jugendlichen? Das waren Sie ja damals.
Sie verändert das Denken, sie verändert das Fühlen. Es hat mir ein ganz neues Lebensgefühl gegeben. Beispielsweise ein Jahr später habe ich zum ersten Mal Love Supreme gehört. Das war so eine, wie so eine Art Erleuchtung. Ja. Das war ein Weckruf fürs Leben, aber auch musikalisch. Und danach war dann nur noch der Jazz für uns irgendwie interessant.
Was ist der Kern des Jazz für Sie?
Zunächst mal ist es für mich eine sehr emotionale Musik. Der Kern ist vielleicht auch das, dass ich immer das Gefühl hatte, da zeigen die Musiker ihre Seele, die spielen sich ihre Seele vom Leib, da kommt es von ganzem Herzen. Anders als bei der Popmusik, wo man sich verstellt und vielleicht eine Show abzieht, der Jazz, der zeigt immer die Menschen, wie sie sind. Die spielen tatsächlich das, was sie fühlen, was sie denken und das wird einem direkt vermittelt und ich glaube, das war das, was mich so am meisten dran fasziniert hat.
Und Sie haben ja auch Musik für unsere Sendung heute zusammengestellt. Unter anderem haben Sie mitgebracht Charles Mingus. Und das war ja sicher auch ein Musiker, der als Kontrabassist, als Komponist und als Bandleader sehr, sehr emotional gespielt hat.
Meine Freundin und ich, wir waren alle von dieser Musik gleichzeitig fasziniert. Das war auch ein Bassist, der wirklich ein Soloinstrument mehr oder weniger gespielt hat. Das war so einer der ersten Bassisten, die ihn nicht nur begleitet haben, sondern die mehr wollten, natürlich als Komponist. Und er hatte immer überragende Bands und seine Musik hat uns immer sehr stark bewegt, auch später noch. Das waren halt Dinge, die einen emotional stark mitgenommen haben.
Better Get It In Your Soul mit Charles Mingus von 1959 von dem legendären Album Mingus A-Um. Bei uns in SWR 2 zur Person zu Gast. Jürgen Walter, erzählen Sie uns von Ihrer Kindheit. Wie war das Umfeld? Was haben Sie erlebt?
Jazz gab es keinen. Also ich glaube, Onkel von mir hat ein bisschen Louis Armstrong gehört. Mein Vater war eher, ich habe viel Bach und Beethoven gehört, war sicherlich eine gute Vorbereitung. Herbie Hancock sagt ja, Bach war der erste Jazzmusiker. Aber Der Jazz kam dann wirklich später in mein Leben. Der hatte jetzt mit meiner Kindheit gar nichts zu tun. Da gab es nichts zu hören. Das musste ich mir selber erarbeiten, sozusagen. Das Umfeld war sehr geprägt davon, dass mein Vater ein Eisenbahnverrückter war. Der war das, was man heutzutage einen Schienenküsser nennen würde. Und wir sind immer, viele Wochenende hat man damit verbracht, auch Urlaube, die letzten Reservoirs der Dampfloks zu entdecken. Ja, deswegen ist man danach in die Steiermark gefahren. Und ich durfte mal an meinem Geburtstag die Schule schwänzen, weil es eine Sonderfahrt auf der Hohenzollerschen Landesbahn gab. Da wurde ich dann abends, weil ich auf der Lok mitfahren durfte, auf der Dampflok, wurde ich abends mit der Kleidung in die Badewanne gesteckt.
Ein Vollbad.
Ein Vollbad sozusagen, ja, ja, klar. Das hat es gebraucht. Ich war schwarz von oben nach unten. Aber das war so das Umfeld. Also die Geräusche, die es damals so gab, waren eher, mein Vater hat auch die Platten gehabt. Neben Bach und Beethoven gab es auch Dampfloks, die da fuhren. Das gab es zu hören.
Dann haben Sie auch Dampfpfiffe gehört?
Ja, ja, klar. Aber Steaming, Miles Davis, das gab es dann leider nicht zu hören. Das kam viel später.
Sie haben mitgebracht als nächste Musik Ralph Towner, den Konzertgitarristen, muss man sagen, der die akustische Gitarre in den Jazz auf eine ganz eigene Art und Weise eingeführt hat, mit dem Stück Nimbus. Was für eine Geschichte verbindet Sie mit diesem Titel?
Da verbindet mich natürlich ein liebeskranker Freund, der durch Nimbus zum Leben wiedererweckt wurde.
Ja, wie denn das?
Saß nur noch zu Hause und hat die Leiden des jungen Werther gelesen und die Welt brach zusammen. Wir waren ja erst 18, aber er dachte, alles ist zu Ende. Und ich habe dann morgens in Stuttgart Nimbus gekauft, beziehungsweise das Album Solstice, und habe ihm gleich das Stück Nimbus vorgespielt, weil er selber Gitarre gespielt hat und er war dann so fasziniert. Ich weiß noch, es ist für mich ein unvergessenes Bild, er hing richtig an einer der Boxen und rief immer, ich lebe noch, ich lebe noch. Und das habe ich dem Ralf zu verdanken.
Nimbus mit der Band des Gitarristen Ralph Towner, Jan Gabarek Tenorsaxophon und Eberhard Weber Bass. Bei uns Jürgen Walter. Jürgen Walter, was empfinden Sie, wenn Sie diese Musik heute hören?
Ach, die fasziniert mich heute noch so wie damals, aber sie ist halt mit einer Zeit verbunden, wo wir sozusagen das Leben entdeckt haben. Und zu Oregon und zu Ralph Towner habe ich natürlich einen ganz besonderen Bezug in vielerlei Hinsicht. Erstens mal, ich kam 1977 an die Universität in Stuttgart und am ersten Tag sehe ich, da gibt es einen Oregon Study Center. Und da man ja, wenn man Anglistik studiert hat, was ich getan habe, dann ein Jahr lang ins Ausland gehen soll, war für mich sofort von der ersten Minute klar, ich werde alles dafür tun, dass dieses Jahr in Oregon sein wird. Und das hat zum Glück geklappt. Ich habe dann an derselben Universität, nämlich in University of Oregon in Eugene studiert, an der auch Ralph Towner und Glenn Moore studiert haben. Und das war schon für mich sozusagen eine Auszeichnung.
Das heißt, dazu muss man sagen, Ralph Towner ist der Gitarrist der Band Oregon, einer Band, die etwas ganz Spezielles und ganz Besonderes damals gemacht hat.
Da kamen so viele Kulturen zusammen. Das war ja auch faszinierend, dass einer klassische Gitarre oder mit der klassischen Haltung auch bis heute in den Jazzkonzerten oder in den Konzerten von Oregon sitzt, wie der Ralph Towner. Und dann kam die Sitar dazu. Und was ganz besonders war, eine Jazzband mit einem Oboisten.
Paul McCandless.
Paul McCandless, dem verboten wurde, von seinen Eltern verboten wurde, dass er Saxophon spielt, weil sie unbedingt verhindern wollten, dass er Jazz spielt, er sollte Klassik spielen. Dann hat er tatsächlich Englischhorn und Oboe studiert und hat dann aber diese beiden Instrumente in den Jazz sozusagen eingeführt.
Haben Sie eigentlich mal ein Instrument gespielt?
Ich habe ein bisschen Klavier gespielt, aber leider, das kann man eigentlich gar nicht erwähnen. Nein, aber ich bereue es bis heute, aber leider ist es irgendwie nie zustande gekommen.
Und diese Band Oregon, haben Sie dann auch live gehört?
Oh, die habe ich bis heute bestimmt schon 40, 50 Mal live gehört. Ich habe ja dann später angefangen, an der Universität in Stuttgart Konzerte zu veranstalten. Da war Oregon zweimal dabei. Ich habe dann im Scala in Ludwigsburg mehrere Konzerte mit Oregon veranstaltet. Und einige Jahre, bevor ich in den Landtag kam, hatte ich mit einem Freund zusammen eine Agentur. Und da war Oregon ein zentraler Punkt. Und wir haben viele Tourneen von Oregon in ganz Europa organisiert.
Kann eine Band einen Lebensweg verändern?
Ja, zumindest hat sie mich nach Oregon gebracht, was bis zum heutigen Tag so etwas wie eine zweite Heimat für mich darstellt. Ich hatte so ein Gefühl, ich fahre nach Eugene rein, damals das allererste Mal, dass ich nach Hause komme. Was man also manchmal hat, wenn man ganz lange von zu Hause weg war. Oh ja, jetzt kommt man nach Hause. Und in Eugene hatte ich das Gefühl vom ersten Tag, es war ein faszinierendes Jahr. Und ja, also die Landschaft dort, die Menschen sind, wie die Musik klingt.
Und wir hören jetzt die Band Oregon mit Silence of a Candle. Die Band Oregon mit Silence of a Candle. Bei uns zu Gast in SWR 2 zur Person Jürgen Walter, Landtagsabgeordneter, ehemaliger Staatssekretär für Wissenschaft, Forschung und Kunst, langjähriger Jazzveranstalter. Sie haben viele, viele Jahre lang nicht nur in Ludwigsburg in der Scala Jazzkonzerte organisiert. Wie sind Sie dazu gekommen?
1975 hat in Ludwigsburg das Jugendhaus Villa 5 geöffnet und dann haben wir gesagt, ja, da können wir doch auch Konzerte machen. Und wir waren Gäste und wir haben mit den damaligen Leiter, mit den Sozialarbeitern und mit den Zivildienstleistern geredet, haben gesagt, ja, guck doch mal, was ihr da habt und dann gucken wir, ob wir das finanzieren können. Und haben uns natürlich erstmal so in der Gegend umgehört und deswegen kam es dann im September 1975, war das erste Konzert, das ich da mitveranstaltet habe. Das war die Frederik Rabold, das Jazz Inspiration Orchestra. Es hat ja auch damit zu tun, dass der Fritz Hayek, der Bassist, ging zu uns ins Schillergymnasium in Ludwigsburg und dadurch hatten wir immer einen Kontakt und er hat gesagt, ja, das bekommen wir hin. Und von daher war das dann auch klar, Frederik Rabold wird die erste Band sein, die da spielen wird. Damals waren die Leute sehr offen für Neues. Also der Jazz war damals ein ganz anderes Publikum. Die Leute haben auch viel offener zugehört. Da sind auch Leute reingekommen, die vorher nie Jazz hörten. Und nicht gleich, oh, Jazz, das ist Free Jazz, das wollen wir nicht hören, sondern die Leute sind einfach in der Offenheit reingekommen. Damals gab es auch noch mehr Jazz im Radio als heute oft. Dadurch, dass die Leute auch was Neues hören wollten und dadurch, dass es die Verbindung gab mit Jazz und Rock, da Leute wie Hancock, John McLaughlin oder Miles Davis zuvor, waren die Leute auch offener, weil die Musik ja rhythmisch betont war. Und deswegen haben wir da auch immer einen ganz guten Zuspruch bei unseren Konzerten.
Damals in den 1970er Jahren, das war ja die Zeit, in der Jazz und Rock eine ganz enge Verbindung eingegangen sind. Und da hat es sich ja auch eine andere Band gegeben, nämlich die von Wolfgang Dauner, die für Sie von Bedeutung war. Wie kam das und was war das Besondere daran?
Ja, zunächst mal, das war mein allererstes Jazzkonzert, ein Larry Coryell, sowas hatten wir noch nicht gehört gehabt.
Der Gitarrist Larry Coryell.
Und damals war ja der Dauner einer der ersten, die mit dem Synthesizer improvisiert und geprobt haben sozusagen, ausprobiert, welche technischen Möglichkeiten gibt es. Es waren ganz neue Klänge und dadurch, dass es auch mein erstes Jazzkonzert war, habe ich immer eine ganz enge Beziehung auch zu seiner Musik gehabt. Das war tatsächlich eine Inspiration fürs Leben. Ja.
Was ist das Besondere an Wolfgang Dauner?
Er war damals einer, der in Europa schon eine führende Kraft war im Jazz, der seinen eigenen Sound hatte, der nicht amerikanisch spielte, sondern auch eine Verbindung hatte zur europäischen Klassik und zur europäischen Musiktradition. Und das hat er aufs Klavier umgesetzt, mit seinen Bands gespielt und hat dadurch einen ganz eigenen Sound produziert.
Sie haben uns eine ganz besondere Musik mitgebracht. Was ist das für ein Titel?
Der heißt Sun von dem Wolfgang Dauners etc. Knirsch. Das war damals die Band. Da war John Heisman, der vor kurzem ja leider verstorben ist, war der Schlagzeuger. Und Colosseum war noch eine Band, die auch ich natürlich gehört habe in der Zeit, wo man anfing, Jazz zu hören. Diese Jazz-Rock-Bands, Blood, Sweat and Tears, Chicago, Colosseum. Und der John Heisman war schon ein großartiger Schlagzeuger.
Und man hört auch, dass ein Jürgen Walter, der, so kann man sagen, eine Rock-Sozialisation hatte, dadurch einen besonderen Zugang auch zu dieser Art von Jazzrock und Fusion-Musik gefunden hat.
An dem Abend war eigentlich geplant, dass wir nach Karlsruhe fahren. Dort war Hendrix in the West angesagt. Eine ganz große Halle war gemietet und das wollten wir diesen Film anschauen. Und dann hat der Lothar Schmitz gesagt, fahr doch nicht so weit. In Stuttgart spielt der Larry Coryell und der lebt auch noch. Und deswegen sind wir dahin gefahren.
Also Sie sind nicht zu dem Film über Jimi Hendrix hingefahren, sondern zu dem Konzert von Wolfgang Dauner.
Ja, und habe es bis heute nicht bereut.
SWR 2 zur Person. Wir hörten Wolfgang Dauner mit dem Stück Sun, ein Ausschnitt aus dem Album Knirsch. Und bei uns, unser Gast, Jürgen Walter. Das ist eine Musik aus den 1970er Jahren. Das war ja auch eine Zeit, die ein ganz besonderes Lebensgefühl vermittelt hat. Wie war das für Sie und was für eine Funktion hatte die Musik damals?
Ja, es gibt ja den alten Spruch von Jim Morrison, we want the world and we want it now. Und das war auch das Lebensgefühl, das wir hatten. Wir wollten die Welt verbessern, wir wollten sie verändern. Und es gab ja da auch Aufbruch in vielerlei Hinsicht, die Kultur und hier im Theater mit Peimann, das war ja die Zeit, wo wirklich jeder darüber diskutierte, wie können wir den alten Mief loswerden. 68 reicht ja nicht, wir müssen jetzt auch tatsächlich etwas machen, wir müssen andere Lebensformen finden. Die Alternativbewegung hat angefangen und der Jazz trug ja uns mit in diese Weltanschauung rein. Diese Freiheitsgedanken, der im Jazz einfach immanent ist. Und auch die politischen Statements, die weltanschaulichen Statements von Jazzmusikern, die haben uns fasziniert und haben uns mitgenommen.
Das war also etwas, was über die Musik hinausging.
Ja, das war eine Art Religion schon fast für uns, der Jazz und alles, was da dazugehörte. Und wenn eine besondere Band spielte, die uns besonders fasziniert hat, das war fast wie ein Gottesdienst, wenn man da hingefahren ist. Beispielsweise Anfang Juni 73, das damalige Mahavishnu Orchestra. Das hat auch einen so mitgenommen, dass man tagelang geschwebt hat. Ja, man musste immer aufpassen, dass man nicht gegen den Türrahmen stößt mit dem Kopf, wenn man 20 Zentimeter über dem Boden schwebte. So hatte man zumindest das Gefühl.
Das war eine Band, die extrem intensiv gespielt hat. Der Gitarrist John McLaughlin mit seinem Mahavishnu Orchestra, was wir, glaube ich, auch gleich hören werden.
Ja, ich muss noch dazu sagen, die haben in Böblingen gespielt und das war natürlich ausverkauft in kürzester Zeit. Und dann war eine Spannung in der Halle schon, weil jeder was Besonderes erwartete. Und dann ging das Licht aus und sie haben nichts gehört. Und irgendwann kam plötzlich der Gong, den Billy Cobham geschlagen hat. Und dann setzte die Gitarre ein und die Leute sind alle wie weggeblasen gewesen. Das war einfach ein ganz irres ästhetisches Erlebnis und das prägt einfach das ganze Leben.
We'll be right back. Meeting of the Spirits mit dem Mahavishnu Orchestra. Jürgen Walter, das war ja damals ein ganz besonderes Lebensgefühl. Waren Sie damals ein Hippie?
Ach, ein Hippie ist zu viel gesagt. Wir haben schon versucht, sehr alternativ zu sein. Wir haben uns dann mit allem Möglichen beschäftigt, mit auch alternativer Ernährung und natürlich mit Umweltschutz. Und hat ja seinen Grund gehabt, dass ich dann irgendwann mal bei den Grünen gelandet bin. Wir wollten einfach anders leben. Und wir haben schon damals viel kritisiert, dass unsere Eltern zu viel Konsum betreiben. Wenn man sich heute anschaut, was heute an Konsum betrieben wird in unserer Gesellschaft, haben die ja gar nicht konsumiert. Die haben halt versucht, sich ein schönes Leben zu machen im Vergleich zu den Kriegsjahren und den Jahren danach. Aber wir wollten einfach ganz anders leben. Und da musste man nicht unbedingt ein Hippie sein, aber witzigerweise gab es einen Autoaufkleber in Oregon, der hieß "Old Hippies are not dead, they just moved to Oregon."
Und natürlich fährt man auch viel herum, wenn man musikbegeistert ist. Können Sie sich da an eine Geschichte erinnern, also wo Sie einfach mit Ihren Freunden unterwegs waren?
Ja, da gibt es natürlich viele Geschichten. Wir sind dann auch nach Montreux gefahren. Ja. Einmal war man ausnahmsweise mal nicht für den Jazz unterwegs, aber da hat der Jazz ein besonderes Erlebnis gebracht. Wir hatten halt lange Haare und sahen ein bisschen anders aus als der Zöllner am deutsch-schweizerischen Grenze. Und dann wurden wir immer aufgefordert, mal das Auto auszuräumen und so weiter und so fort. Dann haben sie nichts gefunden. Dann wollten sie, dass wir die Reifen wechseln. Und das haben wir dann getan. Wir hatten zum Glück Ersatzreifen dabei. Und dann haben wir gedacht, so jetzt müssen wir denen mal ein bisschen Einblick in die Welt des Jazz geben. Und haben dann Freedom Jazz Dance, eine wunderschöne Aufnahme, Miroslav Vitus, Herbie Hancock, Jack DeJohnette, John McLaughlin und Joe Henderson gegeben. Und da der Kofferraumdeckel nicht mehr schloss, musste der Fahrer dann über das Auto laufen, ist runtergesprungen und die haben nur den Kopf geschüttelt und die Musik mochten sie auch nicht. Das haben wir relativ schnell festgestellt. Wir haben sie dann auch immer lauter gedreht und wir haben uns fest vorgenommen, an dem Tag werden keine Langhaarigen mehr aus dem Auto rausgezogen.
Das heißt, die Musik wurde laut gespielt.
Sehr laut gespielt, ja. Also, sie haben sich aber nicht getraut. Sie haben sich aber nicht getraut zu kommen und zu sagen, macht jetzt mal die Musik leise, ja. Und Freedom Jazz Dance ist ein sehr schönes Stück und Miroslav Vitus spielt da wunderbar.
Wir kommen jetzt aber zu einer ganz ruhigen Musik, zu dem tunesischen, in Paris lebenden Oud-Spieler Anouar Brahem. Das ist nun eine ganz andere Musik, als die wir gerade gehört haben. Was ist das?
Ja, das ist natürlich, hat viel damit zu tun mit ECM. Das ist Musik, die uns ECM näher gebracht hat. Und neben dem amerikanischen Jazz war das der oft eher so europäisch oder der Weltjazz sozusagen. Der kam über uns zu uns aus München, aus der Gleichmannstraße 10. Das war eine Adresse, die jeder Jazzfan damals im Kopf hatte. Und dieses ruhige, getragene und dieses Sehnsuchtsvolle, das in der Musik von Anouar Brahem zum Ausdruck gebracht wird, das hat mir schon immer gefallen. Ich glaube, ECM oder auch überhaupt der Jazz ist ja viel Musik, die irgendwelche Sehnsüchte ausdrückt. Und wir haben gesagt, das ist Musik vom anderen Stern, das führt uns irgendwo hin. Und diese Musik, die der Brahem da macht, die ist einfach wunderbar und die fließt so dahin. Das ist einfach fast wie so ein Fluss. Ich habe ihn vor kurzem gehört mit Jack DeJohnette, Dave Holland und Django Bates, ein Wahnsinnskonzert. Und was mir da besonders gut gefallen hat, war, dass diese Tour von diesen vier Musikern in großen Konzertsälen, in dem Fall in der Philharmonie in München, in der Gasteig stattfand. Ich finde, der Jazz muss wieder raus aus den Hinterhöfen, aus den kleinen Clubs, da gehört er auch hin. Aber so wie in den 70er, 80er Jahren, als der Jazz in den großen Hallen gespielt wurde und die Leute ein Interesse haben. Ich hoffe nur, dass man jetzt entdeckt, diese ganze Langeweile, die von der Popmusik und dem ewigen Getrellere der größten Hits aller Zeiten und so weiter, dass das mal wieder ein Ende hat und die Leute sich wieder öffnen für diese Musik. Und es war einfach grandios, was sie da gespielt haben.
Stichwort Sehnsucht in Ihrem Leben. Wonach sehnt sich Jürgen Walter?
Oh, nach vielen Dingen, ja. Also man sehnt sich natürlich irgendwie, mit Menschen zusammen zu wohnen, zu leben und Menschen zu finden, mit denen man eine gleiche Gesinnung hat, mit denen man sich intellektuell, aber auch sagen wir, mit einer gewissen Wärme austauschen kann, mit einer menschlichen Wärme. Und das ist eine Sehnsucht, die ich immer habe. Aber ich habe in meinem Leben sehr viele tolle Menschen und sehr viele tolle Freunde gefunden. Meine ältesten Freunde, witzigerweise, alles Jazzfans, die kenne ich zum Teil schon aus der Grundschule oder aus den Anfängen des Gymnasiums. Und wir sind heute noch eng miteinander verbunden. Und wir leben diese Musik und wir hören sie oft. einer meiner besten Freunde hat gleich am Wochenende angerufen, hast du schon die neue Coltrane, die jetzt veröffentlicht worden, hat dann gesagt, ah, zum ersten Mal in meinem Leben gibt es eine Coltrane-CD, die es noch nie vorher gab. Es war für ihn ein bisschen wie Weihnachten, ja. Diese Sehnsüchte leben wir natürlich gemeinsam.
Der tunesische Oud-Spieler Anwar Brahem in SWR 2 zur Person. Bei uns zu Gast Jürgen Walter, Landtagsabgeordneter für die Grünen seit 1992. Er war ehemaliger Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Er war Jazzveranstalter und er ist ein großer Freund der improvisierten Musik. Jürgen Walter, wie war das, als Sie Jazzveranstalter waren? Da kommt man natürlich auch in einen sehr direkten Kontakt mit Musikern. Erlebt sie auch ein bisschen anders als nur auf der Bühne. Da gibt es sicher so die eine oder andere Geschichte zu erzählen.
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass die Jazzmusiker in der Regel sehr, sehr angenehme Menschen waren. Ohne Starallüren. Sie sind gut, sie müssen keine Allüren haben. Klar, manchmal fehlt es einem kurz vorher ein, dass er jetzt doch noch ein anderes Schlagzeug braucht. Und man musste oft improvisieren. Aber in der Regel gab es mit denen überhaupt keine Schwierigkeiten. Das war angenehm und man hat sich mit denen über Musik unterhalten können, über Gott und die Welt sozusagen. Das sind ja in der Regel sehr reflektierte Menschen, mit denen man sich auch sehr angeregt unterhalten kann. Und unser Anspruch war immer, wir bewirten sie und wir behandeln sie so gut, dass sie, wenn sie wieder auf Tour sind, dass sie dann wieder nach Ludwigsburg ins Scala kommen sollen. Ich glaube, das haben wir auch gut geschafft. Da waren Musiker dabei, haben wir manchmal die Agenturen gesagt, ja, da spielen sie auch ein bisschen weniger, die haben nicht so viel Geld, aber da wollen sie wieder auftreten. Das war einfach eine tolle Atmosphäre, ein tolles Publikum.
Und da gibt es ja auch Musiker, die man sich ganz besonders wünscht als Veranstalter. Gab es da vielleicht mal einen, den Sie so da auf dem Zettel hatten?
Es gab viele Musiker, aber einer davon, den ich jahrelang immer auf dem Zettel hatte, war, die Touren waren angekündigt, jahrelang von seiner Agentur, nämlich Lyle Mays. Damals
dem Keyboarder?
Dem Pianisten und Keyboarder von Pat Metheny's Band. Und mehrfach wurde diese Tour wieder abgesagt, weil Pat Metheny irgendeinen Auftrag hatte für Lyle Mays und er war offensichtlich nicht nur der Mitmusiker, sondern auch der Boss der ganzen Sache und Lyle Mays hat die Touren immer abgesagt. Und dann war es wieder angekündigt, ich habe sofort angemeldet und als es dann tatsächlich zustande kam, erst als die Band dann auf den Hof mit dem Bus fuhr, wusste ich, sie kommen tatsächlich und das war schon ein begeisterndes Konzert. Und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Meines Wissens nach gab es diese Band wirklich nur auf einer einzigen Tournee. Lyle Mays spielt heute mehr oder weniger gar nicht mehr, tritt nicht mehr öffentlich auf. Und deswegen war das eine tolle Geschichte. Bin ich froh, dass wir die nach Ludwigsburg holen konnten.
Und das Tolle ist, der SWR hat mitgeschnitten. Und wir können deshalb diese Musik jetzt hören. Lyle Mays hatte damals überraschenderweise nicht als Synthesizer-Spieler aufgewartet, sondern als?
Nur als Pianist. Ich muss sagen, mir gefällt sein Spiel auf dem Flügel ohnehin wesentlich besser als das, was er elektronisch macht. Aber in dem Zusammenhang muss ich schon mal sagen, dass wir in Ludwigsburg manche Konzerte nur machen konnten, weil der SDR damals mitgeschnitten hat. Und wir haben da nicht viel Geld bekommen, aber das waren oft die paar tausend Euro, die noch das Konzert überhaupt möglich gemacht haben. Wir hatten einmal Chick Corea Solo im Forum in Ludwigsburg. Wir hätten ohne den SDR das nicht machen können. Oder unser Festival im Herbst. Muss ich mich an der Stelle doch auch mal bedanken, so einen kleinen Werbeblock einfließen lassen.
Und das freut uns sehr.
Ich hoffe natürlich, dass noch nicht nur dieses Konzert, sondern dass noch viele Konzerte, die wir damals veranstaltet haben, die ja noch in Archiven des SWR jetzt lagern, dass die nochmal irgendwie reanimiert werden und als CD veröffentlicht werden oder auch als LP wieder.
Lyle Mays live in Ludwigsburg in der Scala. Und organisiert hat dieses Konzert Jürgen Walter, unser Studiogast in SWR 2. Jürgen Walter, was sind eigentlich Ihre Hobbys?
Ästhetische Erlebnisse sind so mein Hobby. Ich gehe gerne ins Theater, gehe gerne ins Kino, gehe sehr gerne zu Konzerten. Klassische Konzerte natürlich auch sehr viel, zu Jazzkonzerten. Und ich jogge sehr gerne. Früher habe ich noch Fußball gespielt, das wird immer ein bisschen schwieriger, wenn man älter wird, aber insgesamt. Und ich gehe regelmäßig zum Basketball und zum VfB Stuttgart, zum Heimspielen. Das gehört auch zu meinen Hobbys schon seit vielen Jahrzehnten.
Zum VfB Stuttgart. Ich habe gelesen, seit 1966. Ist das richtig?
Die Saison 66, 67 war meine erste Saison, wo ich so richtig oft dabei war, ja.
Das heißt, Jürgen Walter kennt das Stadion vom VfB Stuttgart wie seine Westentasche.
Ja, das ist so ein Samstagnachmittags-Wohnzimmer. Leider ist jetzt nicht mehr nur Samstagnachmittag, sondern auch an anderen Tagen. Aber eigentlich ist es schon so ein Stück meine Lebensgeschichte, die ich dort verbracht habe.
Gibt es Parallelen zwischen dem Fußball und dem Jazz?
Ja, Jazz geht meistens besser aus, ja. Wenn man das als Parallele bezeichnen darf. Aber beim Fußball muss auch improvisiert werden, das auf jeden Fall, ja. Aber die Jazzmusiker, die sind besser darauf vorbereitet, manchmal aufs Improvisieren. Das Gespräch, die Instrumente klingen ja teilweise tatsächlich, oder wenn die Musiker miteinander spielen, das ist ja fast ein interaktives, oder das ist wie ein Gespräch, sondern die gehen aufeinander ein. Das macht ja auch den Jazz so aus, dass man nicht irgendwas, man weiß schon, wie es ausgeht, es gibt 5 Akkorde, sondern man weiß einfach noch nicht, was passiert. Und das ist natürlich eine ganz besondere Ästhetik, weil es einfach der Überraschungsmoment, das Improvisieren, das Neue. Man merkt es ja manchmal, wenn man auf einem Konzert ist, plötzlich fangen die an zu lachen, weil irgendeiner der Musiker hatte eine Idee, die eigentlich da gar nicht vorgesehen war. Und da kommt was völlig Überraschendes und das hat mich immer, das finde ich, man merkt es dann auch den Musikern an, so jetzt sind wir mal wieder richtig in Form heute, jetzt geben wir mal wieder richtig Gas.
Und Sie hatten mal auch angesprochen, Martin Luther King hat Sie inspiriert mit seinem besonderen Gedanken zu dieser Art von Musik.
Er hat ja 1964 ein Grußwort geschrieben für das erste Berliner Jazzfest, der Joachim Ernst Behren, der immer auch sich mit großen Namen oder der immer das Größte haben wollte. Und Martin Luther King war natürlich ein großer Star sozusagen auf der Weltbühne damals. Und er hat auch ein tolles Grußwort geschrieben und hat auch gesagt,
dass zu den Berliner Jazztagen.
Zum Berliner Jazztag 1964, das waren ja die ersten. Der Jazz ist ein Triumph über die Mittelmäßigkeit. Und das stimmt natürlich. Du kannst keinen Jazz spielen, wenn du nicht überragende musikalische Fähigkeiten hast. Zumindest in der ersten Garde kannst du da nicht mitspielen. Ich habe ja schon erlebt, so in meiner Schulzeit waren ja einige Mitschüler, die Musiker waren, und die waren damals so 16, 17, ja 18 Jahre alt. Und ich weiß noch, dass der Lothar Schmitz ganz entrüstet in die Schule kam und gesagt hat, mit dem und dem Schlagzeuger spiele ich nicht mehr, der kann nicht mal ein 11/8 halten. Also das war schon mit 16, 17 war das schon der Anspruch, dass einer auch im Schlagzeug ein 11/8 halten kann. Und die Jazzmusiker haben einfach sehr hohe Ansprüche an die Musikalität, an dem, was sie ausdrücken wollen. Und deswegen stehen sie auch weit über dem, was so an alltäglichen Pop produziert wird.
Sie haben mitgebracht auch als Musik von John Coltrane das Album A Love Supreme. Das hatte ja auch für Sie eine ganz besondere Bedeutung. Wann haben Sie das gehört? Wie war das damals?
Ich kann es ja selber kaum mehr glauben, aber es war damals ganz, ganz schwierig, Musik, Alben von John Coltrane in Deutschland zu bekommen.
Wann war das?
72, 73. Und im Bräuninger Land, in Ludwigsburg, bin ich dann auf 2 Alben gestoßen von John Coltrane. Erstens Live at the Village Vanguard. Von da ab habe ich jeden Morgen, bevor ich zur Schule ging, habe ich Softly as in the Morning Sunrise aufgelegt. Und dann gab es A Love Supreme, und bis heute muss ich sagen, der Einstieg von Coltrane in dieses Stück fasziniert mich jedes Mal wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich es gehört habe, wahrscheinlich reichen 1000 Mal nicht, ja. Und das war Musik, die mich völlig, ich musste das immer wieder anhören, und das hat wirklich mein Denken und mein Fühlen beeinflusst. Das war eine Musik, die wirklich von einer anderen Welt kam. Und der Coltrane, alle 4 spielen so großartig, dass Das ist ein ganz einzigartiges Musikstück und das wissen vielleicht viele nicht, die sich jetzt nur mit Klassik beschäftigen. Das ist eines der Musikstücke des 20. Jahrhunderts und Gott sei Dank gibt es das.
Kann Musik das Leben verändern?
Ja, das habe ich ja schon gesagt, schon allein dadurch, dass ich durch den Jazz, durch Oregon nach Oregon gekommen bin, einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommen habe. Da hat der Jazz mir da geholfen, weil ich ja dieses Erlebnis hatte.
Und Sie waren wie alt?
Coltrane, da war ich 16 Jahre alt und ich habe viele Jahre später einen Vortrag gehört, ist Hermann Hesses Steppenwolf ein Jazzroman? Und das war ja gerade das, was wir haben Steppenwolf gelesen und haben Coltrane gehört. Und das hat er so zusammengepasst. Da fand ich, ja gut, wahrscheinlich war das auch das, was uns dann dem anderen fasziniert hat. Und der Coltrane, er hat schon sehr magisch gespielt und sehr magisch geklungen, ja.
A Love Supreme mit dem Tenorsaxophonisten John Coltrane. Und bei uns hier zu Gast im Studio in SWR 2 zur Person, Jürgen Walter. Jürgen Walter, gibt es eigentlich einen Musiker, der Ihr Leben ganz besonders geprägt hat, den Sie also besonders verehren?
Ich sage immer, der Zeus auf meinem Jazz-Olymp war seit Mitte der 70er Jahre Wayne Shorter. Ich habe damals einen Schulfreund, weiß gar nicht, wo er die Platten aufgetrieben hat, gab eine Doppel-Album, Weather Report Live in Tokio. Und was Wayne Shorter oft da spielt, vor allem auf dem Sopransaxophon, das war für mich bis heute einfach der Wahnsinn. Und der Wayne Shorter ist vielleicht einer der am meisten unterschätzte Jazzmusiker überhaupt. Er hat so viel mitgeprägt von der Musik von Art Blakey, dann später hat er die Richtung ja vorgegeben im legendären zweiten Quintett von Miles Davis, dann kam Weather Report und heute sein Quartett. Das zeigt natürlich sozusagen die Richtung für die Zukunft des Jazz. Wenn diese Band hier einen super Tag hat, dann ist es kaum zu überbieten, was die da zusammen auf die Bühne bringen, was sie an Klängen erzeugen. Musik, die ja, die proben ja gar nicht, weil Wayne Shorter sagt, wir wollen immer das Unerhörte spielen. Wir können gar nicht proben. Und es gibt auch keine Playlist, sondern wir gucken uns gegenseitig an und schauen mal, was wir jetzt spielen. Und das ist schon irre für einen Menschen, der jetzt mittlerweile 85 wird in diesem Jahr. Und er hat mal zu mir gesagt, er möchte gar nicht über die Vergangenheit, will er gar nicht reden, sondern man muss immer über die Zukunft reden. Und das ist für jemanden, der über 80 ist, schon eine enorme Aussage, finde ich. Der Miles Davis hat mal zu Herbie Hancock gesagt, der Wayne Shorter, der spricht lauter Dinge, die ich gar nicht verstehe. Du kennst den Shorter Talk. Also der Wayne Shorter war schon immer bekannt dafür, dass er außergewöhnliche Dinge oder dass er über etwas philosophiert hat und manche Leute gar nicht den Zusammenhang verstanden haben. Und es ist auch interessant, wenn man sich mit ihm unterhält, man redet über ein bestimmtes Thema. Ich habe es mal erlebt, das war kurz vor der Wiederwahl von Barack Obama, da war er beim Konzert hier auf Tournee. Und wir haben uns über Tina Turner unterhalten, dass sie eigentlich eine Jazzsängerin ist. Und wir waren uns, der Wayne Shorter hat gesagt, das Problem von ihr ist, dass sie es nicht weiß. Aber eigentlich ist sie eine Jazzsängerin. Und plötzlich im Gespräch steht er auf und sagt, wir machen jetzt einen Toast of the Second Term. Und ein paar haben geschaut, jetzt bin ich natürlich ein politischer Mensch, war mir gleich klar, es geht um Barack Obama. Und so assoziativ kommt Wayne Shorter natürlich auch in seiner Musik daher.
die Band Weather Report in SWR 2 zur Person. Jürgen Walter, Sie waren von 2011 bis 2016 Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Da haben Sie sich auch ganz besonders stark für die improvisierte Musik eingesetzt, denn als Sie dort Staatssekretär waren, hat die Jazzförderung für das Land Baden-Württemberg doch einen ganz starken Aufschwung gehabt.
Naja, man kann natürlich als Staatssekretär jetzt nicht seine persönlichen Hobbys pflegen, aber es ging natürlich darum, dass der Jazz in Baden-Württemberg, es gibt sehr viele tolle Musikerinnen und Musiker, nicht in der Weise gefördert wurde, wie es gefördert werden soll. Wobei ich hinzufügen muss, ich war mal auf der Jazz Ahead, der Messe in Bremen, und da sollte ich gleich zu Beginn meiner Amtszeit Stellung dazu nehmen, wie hervorragend denn der Jazz in Baden-Württemberg gefördert wird. Also das heißt, woanders ist es noch viel schlimmer, ja, oder war es schlimmer. Und vor allen Dingen, was halt uns gefehlt hat, war so eine Exportförderung. Das haben wir jetzt auch aufgebaut. Es ging einfach darum, dass auch die Musiker und die Clubs mehr Zuverlässigkeit bekommen, dass es eine gewisse Gleichstellung gibt mit anderen Musikarten. Und mir war das sehr wichtig, weil viele junge Jazzmusiker hervorragend ausgebildet sind an den Musikhochschulen in Baden-Württemberg. Aber hinterher müssen sie ja auch spielen können. Es nützt ja nichts, wenn wir nur Geld ausgeben für die Ausbildung und hinterher fahren sie Taxi. Und da haben wir eben die Förderung um einiges erhöht. Und ganz wichtig war mir dann mal, einen Preis fürs Lebenswerk ins Leben zu rufen. Eines Nachmittags, ich hatte den Tag vorher das Haus voll mit Gästen, musste ich all die schönen Weingläser noch abspülen, war eine besonders langwierige Aufgabe. Und dann kam ein Interview mit Eberhard Weber, dann dachte ich, naja, das ist jetzt eine gute Unterhaltung dazu.
Im Radio?
Ja, das war SWR 2. Und der Eberhard Weber erzählte dann sein Schicksal, wie er diesen Schlaganfall hatte. Und dann dachte ich, oh je, jetzt bin ich doch Staatssekretär, muss mir doch irgendwas einfallen, wie ich diesem Menschen, der nicht nur mich, sondern auch so viele Menschen auf der ganzen Welt reich gemacht hat mit seiner Kunst, da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was fehlt eigentlich auch in Baden-Württemberg? Und das war der Jazzpreis fürs Lebenswerk. Und dann war mir klar, das muss ich schauen, dass ich das hinbekomme. Und dann habe ich mit Manfred Eicher von ECM telefoniert und habe gefragt, ja, was stellst du vor, was für eine Band können wir da zusammenstellen? Dann habe ich den Eberhard angerufen. Der Eberhard sagte, ja, am liebsten wäre es ihm eigentlich, wenn Oregon spielen würde, weil er da auch Ralph Towne und Paul McCandless so tolle Musiker findet. Das hat aber alles nicht reingepasst. Und dann haben wir den Pat Metheny angemailt, den Gitarristen Pat Metheny. Und die Frage war, ob er bereit wäre, etwas zu spielen für den Eberhard und ob er bereit wäre, was zu komponieren. Und in Betreffzeile war dann Yeah. Und die Zahl der Ausrufezeichen kann ich jetzt nicht mehr nennen, aber es waren wahnsinnig viele. Und dann war klar, der Pat Metheny macht da etwas und dann haben wir eine Band zusammengestellt. Und wir wollten dann auch, weil es ja ein Preis für Baden-Württemberg war, Musiker aus dem Land nehmen, junge Jazzmusiker, die dann Stücke von Eberhard arrangieren. Und dann war auch klar, die SWR Big Band, die auch schon bei Eberhard Webers 65. Geburtstag gespielt hatte, die würde da spielen. Und dann hat es gerade so zusammengepasst mit seinem 75. Geburtstag. Und es war ein tolles Konzert und alle waren ganz beseelt und man kann es ja heute auf DVD und auf der CD noch nachhören. Interessant war, dass der Ralph Towner auf einer Tour in Australien den Pat Metheny getroffen hat, ungefähr einen Monat vorher, vor dem Konzert. Und dann habe ich gesagt, ja, habt ihr über dieses Konzert gesprochen? Was spielt er da? Über das Konzert haben wir nicht geredet und ich weiß auch nicht, was wir da spielen. Wir haben noch keine Musik. Und dann hat der Pat Metheny gesagt, ja, am 2. Januar, das Konzert war Ende Januar, fange ich an zu komponieren. Und dann kam er tatsächlich mit über 300 Seiten Musik für die Big Band, alles durcharrangiert. Es war einfach fantastisch. In wenigen Wochen hatte er ein sehr emotionales Stück für den Eberhard komponiert und es hat die Leute alle sehr ergriffen.
Nämlich das Stück Hommage, ein Ausschnitt daraus.
Thank you.
Pat Metheny und die SWR Big Band und am Vibraphon Gary Burton mit dem Stück Hommage. Und bei uns in SWR 2 zur Person Jürgen Walter. Er ist Politiker, aber auch ein großer Fan des Jazz. Als Politiker waren Sie Staatssekretär von 2011 bis 2016. Als die neue Landesregierung dann formiert wurde, sind Sie nicht mehr zum Staatssekretär berufen worden. Hat Sie das eigentlich verletzt?
Ja, das hat mich sehr verletzt. Ja, ich habe auch bis heute keine Gründe gehört. Also die Ministerin hat auch gesagt, ich hätte mich zu sehr um Film und Jazz gekümmert. Ja, sie hätte mich mehr um die Exzellenz kümmern sollen, was es natürlich ein völliger Humbug ist, weil gerade der Jazz und sagen wir mal die Filmakademie Ludwigsburg mehr Exzellenz geht nun wirklich nicht. Aber das war nur vorgeschoben. Dann beim nächsten hat sie wieder was anderes erzählt. Ich sag mal, das war einfach eine Geschichte, die menschlich und politisch nicht in Ordnung war, aber da muss man durch, damit muss man leben und gerade der Jazz hilft ja einem dann auch wieder weiterzukommen.
Musik kann stärken, Musik kann trösten und eine Musik, die Sie sicher getröstet hat, war die von Wayne Shorter, wie Sie gerade gesagt haben. Sie haben da noch eine Musik von diesem großartigen Saxophonisten und Komponisten, muss man ja sagen, mitgebracht.
Ja, da muss man vielleicht noch dazu sagen, das war gerade in der Zeit, als ich dann etwas mich mit diesem, das erstmal überwinden musste, mit dem zurechtkommen, mit diesem Verlust, habe ich mit meinem Sohn eine fünfwöchige Reise nach USA geplant und habe dann von Carolina Shorter, Wayne Shorters Frau, erfahren, dass es Ende August, als wir gerade dort waren, in der Hollywood Bowl ein Konzert gab oder geben wird. Und da hat sie mich eingeladen und wir saßen da mitten in ihrer brasilianischen Familie. Und das war toll, 18.000 Menschen. Und dann um Mitternacht wurde dann der Geburtstag von Wayne Shorter gefeiert. Und die Band bestand aus Herbie Hancock, Marcus Miller, Wayne Shorter und Carlos Santana, sowie seine Frau im Schlagzeug. Und das war ein tolles Konzert, so ein schöner lauer Sommerabend. Und das hat mir auch geholfen, das Ganze zu überwinden. Es war grandios und dann Wayne Shorter spielte und es hat viel Spaß gemacht.
Und er hat ein spezielles Quartett, was wir jetzt hören. Das ist also nicht diese Band aus dem Hollywood Bowl. Aber was ist das Besondere an diesem Quartett, was ja sehr, sehr lange schon existiert, mit dem Pianisten Danilo Perez, mit dem Kontrabassisten John Patitucci und mit dem unfassbar guten Schlagzeuger Brian Blade? Was macht dieses Quartett so interessant?
Ja, zunächst mal sind es vier brillante Musiker, die alles spielen können. Und die Art und Weise, wie sie zusammen agieren, wie sie zusammen spielen, wie sie improvisieren, wie sie, da es ja keine Playlist gibt und da sie nicht proben zusammen, plötzlich fängt einer wieder an mit einem anderen Stück und dann schauen sie sich an und dann haben sie wieder Freude miteinander. Und der Brian Blade am Schlagzeug. Ja, ich habe mal zu ihm gesagt, er sitzt immer da und freut sich wie ein kleines Kind, das alle seine Wünsche in Weihnachten erfüllt bekommt. Er freut sich immer und der hat an einem Abend mehr Ideen als viele Schlagzeuger auf einer ganzen Tournee. Der hat immer wieder was Neues. Und ich habe mal zu Wayne Shorter gesagt, wenn mal Menschen aus dem All zu uns kommen und sie hören diese Band, dann verstehen sie gleich alle Gefühle, die Menschen haben können, von großer Trauer zu großer Freude und was alles zu den menschlichen Gefühlen gehört. All diese Gefühle werden von dieser Band in ihrer Musik ausgedrückt. Und das ist das, was mich da immer wieder von Neuem fasziniert. Und Sie können das auch, das Schöne ist, ich habe sie mal zwei Tage hintereinander, hatte ich die Möglichkeit, zunächst in Heidelberg und dann in Baden-Baden sie zu hören. Wenn sie es nicht gewusst hätten, hätten sie gedacht, das ist eine ganz andere Band. Einem Abend hat der Wayne Shorter fast nur Sopran gespielt, am nächsten Tag nur Tenor. Es war ein völlig anderes Konzert und das macht die Band aus. Das ist wirklich jeden Abend was Neues und da wird nicht irgendwie 40 Jahre lang die gleichen Standards gespielt. Thank you.
Das Wayne Shorter Quartet mit Mascalero. Jürgen Walter, wir hatten eben schon darüber gesprochen, Sie sind nicht mehr Staatssekretär für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Was machen Sie denn heute?
Naja, ich bin Landtagsabgeordneter, bin in zwei Ausschüssen, im Bildungsbereich und im Bereich Umwelt und Energie. Zwei sehr wichtige Bereiche, zwei Zukunftsbereiche, und es macht mir schon auch Spaß, ja. Aber natürlich fällt mir Kunst und Kultur, das ist ja so das, was, wo ich meine große Leidenschaft habe.
Und gibt es nicht so eine Möglichkeit, auch das in einer anderen Form so zu leben?
Ja, ich kehre jetzt so ein bisschen zu den Wurzeln zurück, mehr oder weniger. Auch auf Vermittlung von Eberhard Weber, der ja Schirmherr ist des Jazzfestivals in Esslingen, bin ich jetzt sozusagen ein bisschen die Unterstützung von Max Merkel, der dieses Festival erfunden hat und gegründet hat. Und wir machen jetzt gemeinsam ein Programm. Wir haben auch jetzt im Oktober ein tolles Programm. Unter anderem übrigens auch mit Ralph Towner, der natürlich dazugehört. Und das macht mir sehr viel Spaß, da wieder ein bisschen einzusteigen, auch den Kontakt zu dieser Musikszene zu haben. Und wir werden jetzt in diesem Jahr 50 Jahre ECM feiern. Und das möchte ich jetzt in den nächsten Jahren auch fortführen.
Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto?
Ja, eigentlich habe ich jetzt kein bestimmtes Motto, aber in Portland habe ich mal in einem Hotel einen schönen Spruch gelesen. Liebe immer so, als wäre ich noch nie verletzt worden. Und ich finde das ein schönes Motto.
Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Sie haben noch eine Schlussmusik mitgebracht von einem Musiker, der in Baden-Württemberg lebt.
Teilweise lebt er in Baden-Württemberg, in Karlsruhe, aber er lebt auch in Tallinn, in Estland, nämlich der Christian Randalu, ein baden-württembergischer Jazzpreisträger. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, war, dass er seit langer Zeit mal wieder ein baden-württembergischer Musiker ist, der bei ECM gelandet ist. Und er hat ein ganz tolles Album oder eine CD gemacht mit seinem Trio. Ich war vor kurzem auch bei einem Konzert bei ihm in Karlsruhe. Das ist ein Musiker, von dem ich noch sehr viel erwarte, der eine große Zukunft hat. Und ich finde auch, es ist ein guter Ansporn für alle Jazzmusiker in Baden-Württemberg, auf dem Weg weiterzumachen, die hohe Qualität zu pflegen. Und dann kommt man vielleicht auch aus diesem Bereich raus, wo man seine Platten selber vertreibt oder das eigene selber aufnimmt und ein eigenes Label gründen muss, sondern dann auch mal in ein weltweit agierendes und vertriebenes Label kommt. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Und den Christian Randalu, den sollte man immer hören, wenn man die Gelegenheit dazu hat.
Wir hören Christian Randalu mit dem Stück Sisu. Das war SWR 2 zur Person. Und natürlich ist diese Sendung nachhörbar auf swr2.de. Einfach im Sonntagsprogramm bis zur Person durchklicken oder ganz einfach in der kostenlosen SWR 2 App nachhören. Gleich nach den Nachrichten gibt's das Lesenswert-Magazin. Mein Name ist Günter Husmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Spätnachmittag und einen guten Abend. Musik